Leute, erst hatte ich mich gefreut, als ich beim letzten Mal das Jahr 2004 ausgelost habe. Ich dachte mir nämlich, das ist so ein kompaktes Jahr, da ist nicht viel passiert. Außer, dass ich mit dem Journalistikstudium angefangen habe. Und dann fing ich an, im Archiv zu kramen. Alte Zeitungsausschnitte, Videos, Fotos, immer mehr Bilder sind in meinem Kopf aufgepoppt. Bilder, die zu ganzen Sequenzen und Sequenzen, die zu ganzen Erinnerungen wurden. Jetzt sitze ich hier vor dem Mikrofon und muss schon wieder voranschicken, dass dies eine längere Folge wird. Mal wieder länger als gedacht quasi. Deshalb wird sie auch in der Mitte geteilt und als Zweiteiler veröffentlicht, wie beim letzten Mal also. Ich hoffe aber, ihr haltet durch, denn es gibt wirklich gute Geschichten, die 2004 passiert sind. Nicht nur im Studium in Hannover, sondern auch in Leipzig, in Potsdam, in Stahnsdorf und in meiner Heimat- und Geburtsstadt Gardelegen. Geschichten mit Fanny und mit Helmut, Ines, Cora, Dilara, Tom und Stange. Jo, viele Namen, die meisten davon bisher unbekannt in diesem Podcast. Deshalb lasst uns einfach loslegen.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
Willkommen zu einer neuen Episode von Das Jahr meines Lebens. Mein Name ist Patrick Steller und dies ist der Podcast über ein ganz normales, unprominentes Leben zwischen den Jahren 1989 und 2023. So objektiv und ehrlich wie möglich und so umfassend wie nötig. Auch in dieser Folge sind wieder die meisten Namen verfremdet. Ihr kennt das ja inzwischen. Ich meine, das hier ist die 25. Folge, die ich gerade aufnehme. Quasi die Silberhochzeitsfolge des Podcasts. Okay. Im Jahr 2004 ist das große Thema ganz klar der Beginn meines Bachelorstudiums. Im Spätsommer ziehe ich nach Hannover, um dort 3 Jahre lang Journalistik zu studieren. Hannover, nun, diese Stadt war damals nicht wirklich meine erste Wahl fürs Studium, aber am Ende war ich doch froh, dass es so kam. Grundsätzlich wollte ich ja nie in Berlin studieren, da ich Angst hatte, dass ich die Stadt sonst niemals würde verlassen können. Denn ich mag Berlin, ich finde Berlin toll. Aber fürs Studium war Hannover dann doch eine gute Alternative, denn die Stadt hatte alles, was ich damals brauchte. 2, 3 brauchbare Clubs, in Klammern Rockhaus, Glocksee, Schiheinz, in die ich zum Feiern gehen konnte. Ein paar gute Bars mit billigem Bier, eine Karaoke-Bar, einen Pub, der Premier League-Spiele zeigte und wo ich mich dann auch 2006 in den FC Liverpool verlieben sollte. Außerdem kurze Wege, viel Grün, einige WG-Partys, den Maschsee, die höchste Kioskdichte Deutschlands und Konzerthallen, die auch große nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen frequentieren. Fürs Studieren ist die Stadt also wirklich okay. Dass ich aber überhaupt in Hannover gelandet bin, war das Ergebnis eines langen, steinigen Entscheidungsprozesses und mehrerer Nervenzusammenbrüche. Also so richtig mit absoluter Bewegungsunfähigkeit, heimlichen Tränen unter der Bettdecke und dieser Unlust, das heimische Kinderzimmer zu verlassen. Denn damals konnte ich nicht wirklich verbalisieren, was ich für einen inneren Druck verspürt habe. Wie schwer mir die Entscheidung fiel, überhaupt irgendetwas zu studieren. Es war ja so. Mein Abi habe ich im Sommer 2002 als drittbester Schüler meiner Schule abgeschlossen, mit einem Notendurchschnitt von 1,3. Am 29. Juni waren vormittags Zeugnisübergabe und abends Abiball. 3 Tage später begann mein 10-monatiger Zivildienst. Über all das werde ich natürlich noch ausführlicher in der 2002er Folge reden, wenn sie denn mal ausgelost wird. Aber am 1. Mai 2003 bin ich mit allem fertig und muss mich nur noch entscheiden, was ich denn studieren möchte. Denn dass ich studieren werde, war mir damals schon klar. Denn einen Ausbildungsberuf zu ergreifen, kam mir nicht in den Sinn. Durch den Zivildienst war meine Abschlussnote aufgrund der Wartesemester auf 1,1 gerutscht und ich konnte also alles studieren. Raketenwissenschaften, Jura, Medizin, Kunstgeschichte, Filmwissenschaften, Psychologie, Volkswirtschaftslehre, Arabistik und Islamwissenschaften, Neurowissenschaften, Philosophie, Kriminalistik und. Das klang alles spannend. In allem könnte ich mich mir zukünftig vorstellen. Am liebsten würde ich so viel wie möglich parallel studieren, dachte ich damals, quasi wie ein selbst zusammengestelltes Studium Generale nach antikem Vorbild. Ich ging zu Infoveranstaltungen an der Freien Uni und der Humboldt-Uni in Berlin und auch an der Uni Potsdam. Und ich wälzte den 800 Seiten dicken Studien- und Berufswahlratgeber. Doch die Einschreibefrist am 15. Juli 2003 nahte und ich war total lost. Also ließ ich die Frist verstreichen, sehr zum Unverständnis und Unmut meiner Eltern. Und schon dräute die nächste Frist am Horizont, der 15. Juli 2004. Dann musste ich aber wirklich mal losstudieren oder doch eine Ausbildung anfangen. Ich hatte also ein Jahr lang Schonfrist, um endlich zu ergründen, was ich will. Nicht nur für meine Eltern, sondern auch für viele meiner Freunde und Freundinnen und Fanny war das damals schwer nachvollziehbar, warum ich mich so schwer getan habe, das passende Studium zu wählen und dann einfach mal loszulegen. Aber durch die unbegrenzte Auswahl hatte ich schlicht Angst, das Falsche zu wählen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich tatsächlich auch heute noch immer wieder mal das Gefühl, 2004 das falsche Studium begonnen zu haben. Auch wenn es mir damals logisch erschien, Journalistik zu studieren, denn dieses Praktikum bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten, von dem ich in der schon veröffentlichten 2003er Folge erzählt hatte, hatte mich ja auf den Geschmack gebracht. Außerdem könnte ich ja dann später in sämtliche Richtungen expandieren, mal über Sport schreiben, mal über Politik, mal was über Medizin machen. Ist dann alles nicht passiert, weil es am Ende ja doch ein starres System ist, in das man sich hineinbegibt. Trotz der groben Richtung Journalismus war da eine Menge Zeitdruck, den ich im Sommer 2004 verspürte, als ich mir in Hannover, Leipzig und Dortmund die Unis und Hochschulen anschaute, in denen man Journalistik bzw. Journalismus studieren konnte. Denn noch einmal ein Jahr lang überlegen, ob Journalismus wirklich das Richtige für mich war, das konnte ich mir nicht leisten. Jedenfalls nicht, ohne nebenbei zu jobben. Und das Zeilengeld als Freelancer bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten war überschaubar. Und nochmal Nachtschichten in der Tankstelle für 7 oder 8 Euro die Stunde oder nochmal schlecht bezahlter Tellerwäscher oder Pizzafahrer zu sein wie während der Schulzeit, darauf hatte ich auch keine Lust. Außerdem wurde ich bei diesen Jobs auch immer schräg angeschaut, weil ich damals Abitur machen wollte. Nicht auszudenken, wie die Leute reagiert hätten, wenn sie meine Entscheidungsnöte wegen des Studiums mitbekommen hätten. Naja, über die Trips nach Hannover, Leipzig und Dortmund erzähle ich später noch ausführlicher. Auf jeden Fall aber hatten meine Eltern, nun ja, Angst, dass ich mein Leben verschwachsinnige, weil ich nicht losstudiere. Und ich wiederum hatte Angst, dass ich mein Leben verschwachsinnige, weil ich das Falsche studieren könnte. Denn ein Studium abzubrechen und was anderes nochmal von vorne zu studieren, das wollte ich auch partout nicht. Diesen Gedanken habe ich nicht mal zugelassen. Komisch, oder? So. Und all das, diese ganze Gemengelage in meinem Kopf, konnte ich damals nicht wirklich in Worte fassen und ich war auch unfähig, darüber Gespräche mit meinen Eltern zu führen. Ich hätte mir in dieser Zeit wirklich gewünscht, Vorbilder oder Mentorinnen in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis zu haben. Also Leute, die Ärzte, Juristen oder Raketenwissenschaftlerinnen sind und die ich ausquetschen könnte, wie das Studium wirklich ist und wie der spätere Arbeitsalltag aussieht. Solche Leute habe ich damals nicht gekannt. Stattdessen hatte ich 2 Mitschüler, die aus Medizinerhaushalten kamen und selbst Medizin studieren wollten und es später auch taten, die mir beide abrieten, Medizin zu studieren. Das würde meine kreativen, künstlerischen Neigungen kaputt machen, sagten sie sinngemäß. Und ich, wie gesagt, unwissend und lost, habe den beiden natürlich idiotischerweise geglaubt und Medizin von meiner imaginären Studienliste gestrichen. Anstatt mal vielleicht mit den Eltern dieser beiden Mitschüler zu reden. Wie dumm, echt. Heute schlafe ich immer noch manchmal schlecht deswegen. Ich glaube schon, dass ich das Medizinstudium geschafft hätte und dass die Gitarre trotzdem nicht eingestaubt wäre. Und wahrscheinlich würde ich dann heute nicht das Jahr meines Lebens und Schokolade fürs Ohr machen, sondern eine coole Podcast-Serie über die krassesten Behandlungsfehler. Gemeinsam mit Ranjit und Thea, meine beiden besten Freunde, die ich nach dem Physikum kennen und lieben gelernt hätte. Ich bin ja Anhänger der Mehrweltentheorie und glaube wirklich daran, dass es irgendwo da draußen einen Patrick Steller gibt, der sich den Traum vom Medizinstudium erfüllt hat und trotzdem sein bestes, kreatives Leben führt. Aber in dieser Welt hier habe ich mich am Ende für 3 Jahre Bachelorstudium im Fach Journalistik und später 2 Jahre Masterstudium im Fach Fernsehjournalismus entschieden. Heute bin ich weder Journalist noch arbeite ich beim Fernsehen. Habe ich also tatsächlich das Falsche studiert? Sind meine schlimmsten Befürchtungen von damals wahr geworden? Oder möchte mein Leben einfach nicht geradlinig sein, weil Kurven, Umwege, Irrwege, Sackgassen und Abkürzungen spannender sind? Ich weiß es nicht. Oder sagen wir lieber, ich weiß es noch nicht. Und da bin ich schon mittendrin im Erzählflow. Dabei hatten wir doch noch gar nicht so richtig ins Jahr 2004 eingecheckt. Wie fühlte es sich generell an dieses Jahr? Wie war die Musik? Was ist sonst noch so passiert? Diesen Fragen widmen wir uns jetzt, damit wir alle auf einer Wellenlänge sind und das spannende Jahr 2004 wieder vor unser aller geistigen Augen haben. Zuerst die Musik. Charttechnisch war es die Hölle. Der größte Verkaufshit war Maya Hi, Maya Hu, Maya Ho, Maya Ha Ha oder so ähnlich. Insidern auch bekannt als Dragostea Dinte von Ozone. Der Titel lässt sich mit Worte der Liebe übersetzen. Ja, ja, dieses Lied. Es ging mir damals wahnsinnig auf die Nerven. Wenn es aber heute auf einer Party läuft, würde ich natürlich auch Maya Hi und so weiter mitgrölen. Menschen sind schon komisch. Genauso nervtötend wie Dragostea Dinte war der zweite große Hit des Jahres. Ja, lebt denn der alte Holzmichtel noch? Von De Randfichten. Dummer Bandname, dummer Song. Zudem habe ich nie getanzt. Nie. Aber ich erinnere mich an Partys in Gardelegen, also in meiner Heimatstadt, bei der das Dreckslied gespielt wurde. Das waren dann schlimme Minuten. Oder erinnert sich noch irgendjemand an Max Mutzke? Die singende Monobraue, den Stefan Raab entdeckt und zum Eurovision Song Contest 2004 geschickt hat. Mit Just can wait until tonight, baby, till I have you by my side, baby, ist er damals Achter geworden. Dann wurde es ruhig um ihn, doch letztes Jahr, also 2023, ist er plötzlich wieder in den Schlagzeilen aufgetaucht, weil er die Komikerin Caroline Kebekus umgarnt und geschwängert hat. Da kann man nur sagen, Chapeau Max. Also, diese drei Schmonzetten werden nicht im Chartmix auftauchen, denn ich habe dieses Mal eher Lieder zusammengemischt, die ich damals ganz intensiv, ganz oft und ganz lange gehört habe. Es wird also gitarrenlastig. Okay. Ein, zwei Chartnummern sind dabei, aber die sind ganz okay. Mats ab!
Pimps in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it. Yeah, 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 yeah. Who said she'll be gone? What's the worst thing I can say? Since I've been here, it's our stay so long. And good night. So long, and good night.
2004 war ja die Zeit der britischen Indie-Rock-Bands, deshalb habe ich Franz Ferdinand, die Strokes und die Libertines mit ihren großen Hits damals reingemischt. Ansonsten hatten Green Day ihr Comeback mit dem Überalbum American Idiot, das sich damals am Amerika von George W. Bush abarbeitete und dutzende Preise gewann. Ich habe das Album geliebt und auf Heavy Rotation gehört. Ebenfalls bis zur Bewusstlosigkeit hatte ich das Debütalbum der Killers gehört. Und wenn ich damals in Clubs oder auf WG-Partys steil gegangen bin, dann wurde auch immer Mr. Brightside oder Somebody Told Me von den Killers gespielt. Meine Lieblingsband, Die Ärzte, hatten im September 2003 das Album Geräusch veröffentlicht. Und jetzt stutzen wahrscheinlich alle, warum ich dann das Lied Nichts in der Welt in den Chartmix 2004 mische, oder? Es gibt drei Gründe für diesen, ich sag mal, Regelbruch. Grund Nummer eins, die Ärzte sind die beste Band der Welt und sie sind in den Chartmixes bisher unterrepräsentiert. Und Grund Nummer zwei, Nichts in der Welt ist neben Zu spät mein Lieblingslied von Bela Farin Rott. Und der dritte, regelkonformste Grund, das Lied wurde am 13. April 2004 als Single veröffentlicht. Was hatten wir noch? Snoop Dogg's Drop It Like It's Hot ist eines der wenigen Hip-Hop-Lieder, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Es ist einfach richtig, richtig gut. Zu Since You've Been Gone von Kelly Clarkson kann man sich immer den Liebeskummerfrust von der Seele schreien und Ushers Yeah, Yeah, Yeah ist einfach nur eine schmutzige Nummer, zu der ich mit diversen Frauen auf der Tanzfläche rumgemacht habe. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern immer schön nacheinander, weil ich ja so ein Player bin. Das in meinen Augen aber wichtigste Lied in diesem Chartmix ist das letzte Lied, das ihr gerade gehört habt. Helena von der Emo-Rockband My Chemical Romance. Bei dem Lied bekomme ich immer feuchte Augen. Wegen meiner Freundin Lena, die in Wirklichkeit ein kleines bisschen anders heißt und 2005 verstorben ist. In der dazugehörigen Folge über das Jahr habe ich bereits ausführlicher über sie geredet. Lena war die erste aus meinem Freundeskreis, die gestorben ist. Ein Schock damals. Und dieses Lied von My Chemical Romance erinnert mich immer an sie. Nicht nur, weil sie solche Musik auch gehört hat, sondern vor allem wegen des Musikvideos zu Helena. Denn es spielt auf einer Beerdigung. Und die titelgebende Helena ist eine schwarzhaarige, blasse, junge, wunderschöne Frau. Wie eben Lena. Und vor dem letzten Refrain wacht sie auf und tanzt noch einmal durch die Kirche, während alle Trauernden den Blick gesenkt haben und das also gar nicht mitbekommen. Und spätestens bei dieser Stelle kullern dann immer die Tränen, wenn ich alleine bin. Denn ich habe mir das damals bei ihrer Beerdigung auch so sehr gewünscht, dass Lena einfach wieder aufwacht und tanzt. Soweit zur Musik. Was ist ansonsten in der Welt passiert? 2004 war ein Schaltjahr, in dem am Ende George W. Bush seine Wiederwahl zum US-Präsidenten gewann, obwohl er offensichtlich unfähig und dumm war, beziehungsweise ist. Aber hey, Amerika, das Land, in dem auch Idioten Präsident werden können. Und das Land der Kriegsverbrecher. Denn im April 2004 kennt die ganze Welt plötzlich den Begriff Abu Ghraib und erfährt, was in diesem US-Militärgefängnis hinter verschlossenen Türen mit irakischen Kriegsgefangenen angestellt wird. Folter. Im Oktober 2004 muss Präsident Bush dann zugeben, dass es doch keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab und der Irakkrieg 2003 quasi unter fadenscheinigen Gründen angezettelt wurde. In Deutschland gibt Bundeskanzler Gerhard Schröder im Februar den Posten als Parteivorsitzender der SPD auf, um mehr Zeit für die Bundeskanzlerarbeit zu haben. Sein Nachfolger wird Franz Müntefering. So richtig lange wird sich Schröder dann aber doch nicht mehr mit der Bundeskanzlerarbeit beschäftigen, denn im Juli 2005 wird er ja überraschend die Vertrauensfrage stellen und den Weg für Neuwahlen im September freimachen. Die Neuwahlen werden uns ja dann die ewige Bundeskanzlerin Merkel bescheren. Passend dazu, Horst Köhler wird mit 15 Stimmen Vorsprung im Mai 2004 zum Bundespräsidenten gewählt. Ich hätte damals lieber Gesine Schwan im Amt gesehen. Ebenfalls im August gibt es vor allem in Ostdeutschland viele große Demonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetze, denn ab Januar 2005 soll es ja das neue Arbeitslosengeld II geben, das das Leben für Arbeitslose definitiv nicht einfacher macht. Auch im September und Oktober wird fleißig weiter demonstriert. Und jetzt noch ein paar Fakten über das Jahr 2004, die allesamt nichts miteinander zu tun haben. Im Februar geht Facebook live. Im November stirbt der Vorzeige-Palästinenser Yasser Arafat. Im Januar landen die Raumsonden Spirit und Opportunity auf dem Mars. Im September kommt der Film Der Untergang über die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in die Kinos. Bruno Ganz spielt Hitler und ich gehe für diesen Film tatsächlich ins Kino. Mit Fanny und ein paar weiteren Freunden und Freundinnen. Werder Bremen wird im Mai deutscher Fußballmeister und gewinnt auch den DFB-Pokal. 2 Monate später wird Griechenland Europameister und Otto Rehhagel wird unsterblich. Und im Handball läuft's für Deutschland ein bisschen besser, denn wir werden zum ersten Mal Europameister. Das Jahr 2004 endet dann mit einer verheerenden Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean, bei dem weltweit über 200.000 Menschen sterben. Auslöser war ein Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra, das eine Reihe von Tsunamis ausgelöst hat. Zu diesem Ereignis kann ich übrigens den Film The Impossible mit Ewan McGregor und Naomi Watts empfehlen. Ein guter Film, ein krasser Film. Gut. So viel zu den Weltereignissen. Ich hoffe, wir haben uns jetzt alle ins Jahr 2004 reingeführt, sodass ich jetzt mit den persönlichen Geschichten beginnen kann. In dieser Folge werde ich mich zur Abwechslung mal wieder möglichst chronologisch durchs Jahr quatschen, weil damals vieles im Fluss war und irgendwie alles aufeinander aufgebaut hat. Ich kann für diese Folge auf jeden Fall auf ein reichhaltiges Angebot verschiedenster Archivmaterialien zurückgreifen. Es gibt viele Fotos, Magazine, Briefe und Zeitungsausschnitte. Die Ausschnitte vor allem deshalb, weil ja damals meine journalistische Karriere noch in den Kinderschuhen steckte, weshalb ich alles, was ich veröffentlicht habe, als Arbeitsproben für spätere Jobs gesammelt habe. In diese Ausschnitte werde ich nachher noch reinlesen, wenn es um mein Praktikum beim Stadtspiegel in Gardelegen und meine Freelance-Jobs bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten und der Neuen Presse in Hannover geht. Im April 2004 wurde ich 21 Jahre alt und die Fotos aus diesem Jahr zeigen mich zu den verschiedensten Anlässen, aber immer mit fragwürdigen Frisuren. Entweder trage ich die berühmt-berüchtigte Igelfrisur oder eine rausgewachsene Igelfrisur oder eine frisch geschorene Glatze. Jedes Mal in Kombination mit einem langen Kinnbart, sodass ich auch 2004 wie der Fernsehkoch Ralf Zacherl mit Brille aussehe. Es gibt allerdings auch zwei Fotos mit einer wild gewachsenen Nicht-Frisur, die ich während der Silberhochzeitsfeier von Fannys Eltern trage. Was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass 2004 ein Fanny-Jahr war. Chronologisch gesehen das vorletzte, da sie im Sommer 2005 mit mir Schluss macht. Und trotz meiner fragwürdigen Frisuren hat sie sich vor mir ausgezogen. Das muss also damals Liebe gewesen sein. Vielleicht aber fand sie auch mein Schmutzengel-Tattoo ziemlich verwegen, das ich mir im Sommer von einem Freund meiner Eltern habe stechen lassen. Das Tattoo zeigt eine kniende, nackte, geschundene Engelsfrau mit zugenähten Augen, zugenähtem Mund und kaputten Flügeln. Die Beschreibung klingt jetzt vielleicht cooler oder wahlweise auch abtörnender, als es in Wirklichkeit aussieht. Das Motiv ist nicht sonderlich gut gestochen und sieht jetzt nach 20 Jahren, fuck, so lange habe ich das schon. Puh. Also sieht jetzt nach 20 Jahren eher wie ein waschechtes Knast-Tattoo aus, das mir Klaus, der Knochenbrecher, mit einer heißen Stecknadel und selbst zusammengemischter Tinte in die Haut geritzt hatte. Neben meinem Tattoo habe ich mich 2004 auch wegen meiner beiden Piercings an der Unterlippe und im linken Nippel wie ein Rowdy gefühlt. Jaja, das Nippelpiercing hat auf diversen Partys für Aufmerksamkeit gesorgt und auch für den ein oder anderen erotischen Zungenschlag, da es doch eine Menge Frauen gibt, die wissen wollen, wie sich so ein Nippelpiercing im Mund anfühlt. War jedenfalls damals so. Ich habe mir das Piercing aber 2005 wieder rausgemacht, irgendwann zwischen dem Schlussmachen mit Fanny und dem Kennenlernen von Katharina. Der Grund dafür war ein blöder. Mir sind auf der Tanzfläche nämlich ständig Leute mit dem Ellbogen an den Nippel gestoßen, sodass ich dann nach jeder durchzechten Nacht einen entzündeten Nippel hatte. Das ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich das Ding eben wieder rausgemacht habe. Ach, und das Piercing an meiner Unterlippe habe ich mir im Herbst 2004 aus einem ähnlich blöden Grund rausgemacht. Ich hatte nämlich Angst, dass ich keinen Job bei der Neuen Presse in Hannover bekommen würde, denn dort wollte ich ja während meines Journalistikstudiums freelancen. Und ich checke aus heutiger Sicht auch wirklich nicht mehr, warum ich das damals dachte. Vor allem, weil ich ja in Potsdam bei der Zeitung nun überhaupt keine Probleme wegen des Piercings hatte. Naja. Auf jeden Fall gibt es noch ein paar letzte Fotos aus diesem Jahr, auf denen man mich mit Lippenpiercing sieht. Als ich das dann rausgemacht habe, fanden das meine Eltern und Fannys Eltern natürlich ganz gut. Und spätestens da hätte mir dämmern müssen, was das für ein Fehler war. Naja. Unter den Fotos gibt es eines, das mich so richtig erstaunt hat. Ich, auf der Bühne im Garten des Schiffer Kinderheimes, mit gelben Springerstiefeln, Glatze und Akustikgitarre. Und dann fiel es mir wieder ein. Ja, ich hatte damals irgendwann im Sommer einen einzigen Auftritt als die Einmannband Rockstar Deluxe. Die Schmutzengel gab es ja seit dem 1. April 2003 nicht mehr, was mich bei der Recherche zu dieser Folge übrigens auch echt verwundert hat. Denn ich dachte bisher immer, dass wir uns erst kurz vor meinem Umzug nach Hannover, also irgendwann im Sommer 2004, getrennt hätten. Aber nee, dem war wohl nicht so, denn ich habe im Internetarchiv gestöbert und einen Screenshot von unserer früheren Bandpage gefunden. Und dort steht es schwarz auf himmelblau, wir trennen uns am 1. April 2003 und ich habe auch explizit geschrieben, dass das kein Aprilscherz ist. Das Studium war also nicht der unmittelbare Grund für die Bandauflösung, da mein damaliger bester Freund und Bassist Patrick genau wie ich erst im Herbst 2004 losstudiert hat. Ronny blieb damals in Teltow zurück und so endete dann die Freundschaft zwischen uns, worüber ich ja bereits in der schon veröffentlichten 2012er Folge erzählt habe. Und wenn das Studium nicht der Grund für das Ende der Schmutzengel war, dann kann es eigentlich nur die zunehmende Frustration über die wenigen Auftritte damals gewesen sein. Ich meine, ihr kennt ja meinen Schmutzengel-Schmerz aus früheren Folgen. Okay, lassen wir die Fotos mal beiseite. Ich werde die besten natürlich auch online stellen. Ansonsten habe ich neben den vielen journalistischen Arbeitsproben auch noch zwei Briefe aus dem Jahr gefunden, nämlich von Ela und Cora. Beide Namen sind, soweit ich weiß, bisher in diesem Podcast noch nicht aufgetaucht, oder? Nee. Und nein, ich hatte mit keiner von beiden was. Fand aber beide zu unterschiedlichen Zeiten ziemlich süß. So ehrlich muss ich dann doch sein. Ela und Cora kenne ich aus dem Dreadlocks-Forum. Genauso wie Jan, den ich ja 2009 absurderweise während des Masterstudiums wieder treffen sollte. Über das Dreadlocks-Forum und die Live-Treffen mit den Leuten habe ich bisher noch nichts erzählt. Und ich dachte auch bis zur Recherche dieser Folge, jetzt ist endlich Zeit. Jetzt kann ich über diese verrückte Zeit auspacken. Jetzt kann ich Fotos, Videos und auch Liebesbriefe, ja, Liebesbriefe präsentieren und aus dem Nähkästchen plaudern. Bis mir dann klar wurde, nee, die Dreadlocks-Zeit spielte sich hauptsächlich in den Jahren 2002 und 2003 ab. Und die Treffen und die Videos davon sind quasi nur in dieser kurzen Zeit entstanden, in diesen beiden Sommern. 2004 hatte ich begonnen, mich aus der ganzen Sache wieder auszuklinken. Ich war zwar noch im Forum aktiv und habe hin und wieder gepostet, aber zu Treffen bin ich nicht mehr gefahren. 2005 habe ich dann dem Forum endgültig den Rücken gekehrt, wahrscheinlich auch wegen des Studiums und dem Zeitungsjob, das ja beides viel Zeit in Anspruch genommen hat. Nur mit Flotti hatte ich mich noch ein paar Mal getroffen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Wann denn eigentlich? Nun, am sinnvollsten wäre es, die Dreadlocks-Geschichte bzw. Geschichten auf die Folge übers Jahr 2002 zu schieben. Denn die 2003er-Folge ist ja schon draußen. Und damals ging es mehr um Chrissys Abi und meinen Zivildienst und das Praktikum bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Da fiel die Dreadlocks-Sache aus Zeitgründen hinten runter. Das nächste Mal wird mir das aber nicht passieren. Großes Indianer-Ehrenwort. Okay, also keine Dreadlocks-Geschichten. Ich will euch jetzt aber auch nicht so einfach hängen lassen, schließlich habe ich nicht erzählt, worum es in den Briefen ging. Also, Ela und Cora haben sich beide für meinen letzten Brief bedankt und Cora kündigte an, dass sie im Sommer mit ihrer Schulklasse in Berlin sein wird und dass wir uns dann ja treffen könnten. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass wir das wirklich gemacht haben. Ela dagegen hat mir das Herz über einen Typen ausgeschüttet, den sie damals süß fand. Und sie hat mich für meine Solomusik, die ich zu der Zeit gemacht habe, gelobt. Über die Musik erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, wenn ich über meinen Aufenthalt in Gardelegen rede. Beide Briefe sind also gar nicht so spektakulär, aber sie haben trotzdem einen sentimentalen Wert für mich. Denn es sind die letzten beiden Nicht-Liebesbriefe von Freunden oder Freundinnen, die ich jemals erhalten habe. A, weil wir doch damals eh alle auf E-Mails schreiben umgestiegen sind, oder? Und B, weil ich mit Ela und Cora sonst eher übers Forum kommuniziert hatte. Logisch. Musik. Die letzten Monate des Jahres 2003 hatte ich ja als Praktikant bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten verbracht. Parallel aber schon den nächsten Gig in Aussicht. Es wurde mir organisiert, dass ich im Januar, Februar und März 2004 ein weiteres Praktikum machen durfte. Dieses Mal beim Stadtspiegel in Gardelegen. Gardelegen, die Stadt, in der ich geboren wurde und in der ich seit der Grenzflucht 1989 nie mehr als ein paar Nächte am Stück verbracht hatte. Nun also 3 Monate zurück in die Heimat. Wobei, eigentlich stimmt das nicht. Wenn ich so auf mein Leben bis hierhin zurückblicke, dann ist Stahnsdorf am Rande Berlins meine wahre emotionale Heimat. Und danach würde Berlin kommen und dann erst Gardelegen. Nun ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass ich gerade eine Passivformulierung benutzt habe, als ich von meinem Stadtspiegelpraktikum gesprochen habe? Es wurde mir organisiert. Denn es war auch so. Genauso wie beim Praktikum bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten kam ich zum Stadtspiegel wie quasi die Jungfrau zum Kinde. Ich kriege es nicht mehr komplett zusammen, aber bei irgendeinem Event in Gardelegen Ende 2003 hatte sich herumgesprochen, dass ich jetzt Journalist werde. Wahrscheinlich haben es meine Eltern herum erzählt oder vielleicht auch ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren meine Onkels und Tanten, also in Wirklichkeit die guten Freunde und Freundinnen meiner Eltern, sehr daran interessiert zu erfahren, was ich denn nun nach Abi und Zivildienst machen wolle. Und als es dann hieß, dass ich Journalist werden will und auch gerade mein erstes Praktikum mache, meinte Tante Conny, also die Frau von Onkel Jochen, beziehungsweise dem DJ Jochen, ihr erinnert euch doch noch, oder? Also Conny meinte dann, soll ich mal beim Stadtspiegel fragen, ob du da auch ein Praktikum machen kannst? Weil eigentlich sind das ja nur 2 Leute, die da jeden Monat ein neues Heft produzieren. 36 Seiten, viele Bilder. Der Unique Selling Point war bzw. ist, dass der Heftmacher Helmut Friedrich als Fotograf bei jedem noch so popeligen Event in Gardelegen dabei ist und eine Menge Fotos schießt und ein paar Texte dazu schreibt. Ich meine, Facebook ging 2004 gerade erst an den Start. Instagram gab es noch nicht und Twitter und so auch noch nicht. Wer also erfahren wollte, was vor Ort in Gardelegen passierte, musste rausgehen und dabei sein. Oder in der Regionalzeitung den Lokalteil aufschlagen, was meistens ungefähr 4 Seiten waren, mit viel Text und wenig Bildern. Der Stadtspiegel war da die einzige Alternative, um einmal im Monat viele bunte Fotos von Nachbarn und Freunden zu sehen. Außerdem kostete das Heft auch nur 50 Cent. Also ein echter No-Brainer. Natürlich hat sich das Heft in der Stadt gut verkauft, auch wenn da unterm Strich nicht viel Geld übrig blieb nach Raummiete, Produktionskosten und Gehalt für Helmut und seine Halbtagsredakteurin, deren Namen ich vergessen habe. Für die 3 Monate Praktikum habe ich übrigens nichts bekommen, außer einen Einblick in die Stadt und ein paar Geschichten, die ich heute im Podcast wiedergeben kann. Ich meine, das war ja damals auch die Zeit der kostenlosen Praktika. Es war gang und gäbe, dass meine Generation in den ersten Berufsjahren ausgebeutet wurde. Und heute wundern sich die alten Menschen, die unsere Chefs sind oder waren, dass meine Generation, die Generation Y, keinen Bock hat, bis zum Burnout durchzuarbeiten. Zumal es sich auch nicht lohnt, da man heute mit kaum noch einem Job reich oder wohlhabend werden kann, wenn man ein funktionierendes Gewissen hat. Und das alles wurde uns schon zu Beginn des Berufslebens beigebracht, als es hieß, entweder du arbeitest für lau oder wir nehmen einen anderen Dummen von der Straße, der es macht, oder eine Dumme, die es macht. Okay, ich schweife ab, tut mir leid, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch scheiße. Ich habe später, während des sogenannten Praxissemesters im Bachelorstudium, also im WM-Sommer 2006, nochmal 3 Praktika bei der TAZ und bei den Nachrichtenagenturen dpa und DDP absolviert. Jeweils 1 Monat lang, jeweils unbezahlt. Das letzte bei der dpa habe ich dann abgebrochen, weil ich dachte, fickt euch. So schlecht können meine Texte nicht sein, wenn sie deutschlandweit abgedruckt werden. Wieso sollte ich also dankbar sein, dass ich hier unbezahlt arbeiten darf. Aber genug davon. Ich versuche euch lieber mal ein Bild von Gardelegen zu zeichnen. Also, laut Wikipedia ist Gardelegen eine Hansestadt in Sachsen-Anhalt, was weird ist, weil sie keine Hafenstadt ist und auch nicht an einem großen Fluss liegt. Und es wird noch weirder. Gardelegen ist nach Berlin und Hamburg die flächenmäßig 3rdgrößte Stadt Deutschlands. Das ist doch mal ein Funfact für Wer wird Millionär, oder? Allerdings weist nur die Kernstadt Gardelegen städtische Strukturen auf. Die übrigen 48 Ortsteile und die zahlreichen Wohnplätze liegen verstreut im ländlichen Raum. In Gardelegen leben insgesamt rund 22.000 Menschen. Die aktuelle Bürgermeisterin heißt Mandy und wurde in Hottendorf geboren. Gardelegen ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die einen dreieckigen Rathausplatz haben. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs wurden hier in der sogenannten Isenschnibber Feldscheune 1016 KZ-Häftlinge ermordet. Es gibt einen Bahnhof, an dem nur noch der Regionalverkehr hält, was früher mal anders war. Und zu den bekanntesten Söhnen und Töchtern der Stadt gehören der Komiker Otto Reuter, die Leichtathletin Christa Stupnik, die 1956 zwei olympische Silbermedaillen gewann, sowie der Sprachwissenschaftler Bernd Jürgen Fischer, der für den Reclam-Verlag das siebenbändige Epos Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust neu übersetzt hat. Zurück zum Stadtspiegel. Onkel Jochen und Tante Conny hatten einen Copyshop in Gardelegen, also einen Laden, in dem man Flyer, T-Shirts, Poster, Autoaufkleber, Tassen und so weiter drucken oder bedrucken lassen konnte. Und in einem separaten Nebenraum hatte sich Helmut mit seiner Stadtspiegelredaktion eingemietet, also machte mir Conny das Praktikum klar. Ich glaube, ich war nicht der erste Praktikant, den Helmut jemals hatte, aber ich war auf jeden Fall der nervigste, denn ich war immer zu schnell mit meinen Aufgaben fertig und habe die Hälfte der Zeit im Internet gesurft oder Däumchen gedreht. Ich meine, ich war ja noch das Tageszeitungstempo gewohnt und einen Monat lang Zeit zu haben, um 36 Seiten mit Fotos, Texten und Werbung zu füllen, das war eigentlich purer Luxus. Helmut schickte mich dann also zu allen Terminen, auf die er keine Lust hatte, also zum Beispiel zu, Moment, ich habe hier ja noch zwei Ausgaben vom Februar und März 2004, was habe ich denn damals so geschrieben, hier. Und die glücklichen Gewinner sind, jeder Zehnte gewann bei Weihnachtsverlosung der AGV, oh Gott. Oder was haben wir noch? Also irgendwas über so eine Verlosung. 10 Jahre mit Volldampf gegen schlechte Noten. Lernlokomotive feiert Jubiläum. Also da ging es irgendwie so um Nachhilfe. Hier. Das Highlight der Ausgabe. Die Überschrift ist ein Zitat. Wir dachten erst, das Haus ist leer. Ein missglückter Einbruch in ein Domina-Studio in Kalbe. Genau, also es ging hier um einen Einbruch in ein Domina-Studio. Das Ganze war eine Gerichtsverhandlung, die da stattgefunden hat, zu der ich gegangen bin, im Amtsgericht Gardelegen. Und genau, der Anfang, da saßen sie nun gesenkten Hauptes auf der Anklagebank. Mirko N. und Daniel K. 21 Jahre alt aus Kalbe. Kalbe ist so ein Nachbarort von Gardelegen. Oder wahrscheinlich ein Ortsteil, ne? Ja, Ortsteil. Vor einem halben Jahr waren sie um 5 Uhr morgens betrunken in ein Gartenhaus in Kalbe eingebrochen und hatten versucht, Fernseher, Stereoanlage, Receiver und einen Videorekorder zu stehlen. Nebenbei randalierten sie, beschädigten Auslegware, die Mikrowelle und Daniel schlitzte Bettzeug und eine Schaufensterpuppe mit einem Küchenmesser kaputt. Genau, wie gesagt, da ging es um so ein Domina-Studio, was dann später auch klar wird. Aber damit dieser Artikel auf jeden Fall auch ein Hingucker wird, sollte ich aus dem Internet Fotos von der Domina in ihrem Studio besorgen. Die Domina hieß Maria T. Und auf dem einen Foto sieht man sie mit so einer Rückansicht, wie sie ihren prallen Hintern in die Kamera streckt. Ja. Aber wie gesagt, durfte ich schreiben, war eine ganze Seite. Und dass ich diese Perlen des Lokaljournalismus verfasst habe, das weiß ich übrigens nur, weil ich mir bei Helmut zu Beginn des Praktikums meinen Namenskürzel bei meinen Artikel erkämpft hatte. Also bei allen Artikeln, die ich geschrieben habe, steht immer am Ende PST oder Pst. Helmut war dagegen, denn seine Halbtagsredakteurin und er benutzten ja auch keine. Aber ich habe gesagt, dass ich diese Artikel als Arbeitsproben für spätere Jobs benutzen möchte. Da ließ er sich dann breitschlagen. Und dann, dann habe ich die Artikel später doch niemandem gezeigt, denn layout-technisch war das Heft wirklich sehr altbacken und amateurhaft. Helmut war Fan des Blocksatzes, was bedeutete, dass die Zeilen mal extrem eng und mal sehr luftig beschrieben wurden. Das ist sehr anstrengend fürs Auge, weil es flatterhaft und unharmonisch ist. Leute, die was von der psychologischen Wirkung eines Layouts verstehen, bekommen beim Durchblättern des Stadtspiegels eine Gänsehaut. Aber keiner von der guten Art. Naja. Und der ein oder andere Rechtschreibfehler hat natürlich auch die Schlusskorrektur überlebt. Hier zum Beispiel ein Artikel, der heißt Ladendiebstahl. Was man mit dem geschnappten Dieb anstellen sollte, keine Ahnung, ich weiß es nicht, das letzte Wort fehlt auf jeden Fall. Und ich weiß, wie das jetzt klingt. Dem Durchschnittsleser fällt das wahrscheinlich nicht auf, aber da ich alles, was ich mitproduziere, immer bestmöglich machen will, ärgern mich solche Schusselfehler. Was haben wir noch? Hier. Ein Klassiker. 120 Jahre Freiwillige Feuerwehr Gardelegen. Jahreshauptversammlung, Rück- und Ausblick. Das war die Knallerüberschrift. Bei diesem Abendtermin zu dieser Feuerwehrveranstaltung waren wir damals sogar zu zweit. Helmut, um zu fotografieren, und ich, um zu schreiben. Dieser Artikel ist übrigens auch deshalb ein Klassiker, weil es Helmut geschafft hat, 3 Fotos von jungen Frauen in Unterwäsche ins Layout zu packen. Ein bisschen nackte Haut, um den Stadtspiegel sexy zu machen. Klar, kann man machen, auch wenn es 2004 schon sexistisch war. Und das Ding mit Helmut war ja auch, er kam einfach ein klitzekleines bisschen schmierig rüber, mit seiner getönten Brille, dem Oberlippenbart und dem Schmerbauch. Und wenn er mal nicht für den Stadtspiegel fotografiert hat, hat er Aktaufnahmen von eher jungen Frauen gemacht. Keine Ahnung, ob er die bezahlt hat oder sie ihn. Auf jeden Fall fand ich die Vorstellung immer irgendwie creepy. Apropos Fotomodels. Auf der letzten Seite der Februarausgabe habe ich als Model für die Brauerei Galei in Helmuts Kamera gegrinst. Gemeinsam mit DJ Jochens Tochter Josie. Und was soll ich sagen? Alles an diesem Foto, die Schmuckschrift, die Farben, das Motiv, die Kleidung, die Sonnenbrillen, alles sieht so krass nach 2004 aus, dass es schon wehtut. Und das wiederum passt auch zu Galei, denn die Brauerei hatte zu der Zeit auch wirklich schauderhaftes Bier produziert, das nicht mal patriotische Gardelegen runterkriegen konnten. Mein Vater und seine Freunde haben immer Kopfschmerzbier dazu gesagt. Das Galei-Pilz war so schlecht, dass die Brauerei mehrfach insolvent ging. Naja, es wäre natürlich aber auch lustig, mit Josie zu modeln. Josie, quasi meine Cousine, die 3-4 Jahre jünger ist als ich, glaube ich. Und krasserweise fanden die Verantwortlichen bei Galei das Motiv so gut, dass sie es nicht nur als Werbedruck im Stadtspiegel verwendet haben, sondern auch als großflächige Werbetafel an Bushaltestellen in Gardelegen. Auch davon packe ich natürlich ein Bild auf Instagram. Für ein paar Wochen war ich quasi stadtbekannt wie ein bunter Hund. Und natürlich habe ich auch für meinen ersten Modeljob kein Geld bekommen, sondern nur einen Kasten Galei, den ich verschenkt habe. Oder weggekippt. Wahrscheinlich weggekippt. Boah, Galei. Oh Gott. Apropos stadtbekannt wie ein bunter Hund. Ende Januar habe ich es auch in die echte Lokalzeitung vor Ort geschafft. In die Volksstimme. Bester Name. Allerdings nicht mit einem Text, sondern ebenfalls wieder als Fotomodell. Und das kam so. Ich wurde von Helmut ins Rathaus geschickt, da der damalige Bürgermeister zu einer Presserunde eingeladen hatte. Wir waren, glaube ich, zu fünft. Und weil der Bürgermeister Konrad Fuchs, in Klammern ein wirklich guter Mann, auch sehr empathisch und nett war, hatte er sich natürlich gefreut, mich, den verlorenen Sohn der Stadt, wieder zurück in Gardelegen zu wissen. Wenn auch nur für 3 Monate. Er kannte sogar meine Großeltern und behauptete auch noch ungefähr zu wissen, wer meine Eltern sind, weil er vor seinem Bürgermeister-Gig nämlich mal Lehrer war, wie dem auch sei. Die Presserunde war nett, aber unspektakulär. Dennoch poppte am Rande eine kleine, lustige Geschichte über die Rückkehr des Torwächterwichtels auf. Ich versuche sie mal in wenigen Worten nachzuerzählen. Gardelegen hat 4 Stadttore. Das eine, das sogenannte Salzwedeler Tor, wurde zwischen 2003 und 2015 von einer 4 Meter hohen Figur aus Holz bewacht. Der Torwächter wurde schnell zum Touristenmagnet. Und kurz nach der Einweihung hatte ein Hobbykünstler einen Mini-Torwächter von, ich würde mal sagen, 80 cm Höhe geschnitzt und daneben gestellt. Und da die Menschheit schlecht ist, wurde dieser Mini-Torwächter-Wichtel immer wieder mal geklaut. Und als ich damals also beim Bürgermeister war, war der Wichtel gerade mal wieder aufgefunden und ins Rathaus gebracht worden. Und als da dieser Wichtel auf dem Bürgermeisterschreibtisch stand, fiel allen im Raum auf, dass wir, also der Wichtel und ich, dieselbe Bartfrisur hatten. Einen langen Zickenbart. Für die anderen Journalisten war das natürlich ein gefundenes Fressen und ich musste mit dem Torwächterwichtel posieren. Und der Text, der dann unter das Bild gepackt wurde, herrlich. Gardelings Torwächter bald nicht mehr einsam. Der Torwächter am Salzwedler Tor wird bald wieder Gesellschaft haben. Bla 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 bla. Hier. Hier bestaunte Patrick Steller, gebürtiger Gardeleger. Ich wusste gar nicht, ich dachte immer, es heißt Gardelegener. Okay, also nochmal. Hier bestaunte Patrick Steller, gebürtiger Gardeleger und jetzt Berliner, den kleinen Kerl und man fragt sich unwillkürlich, ob der 20-Jährige nicht vielleicht Modell gestanden hat. Alte Männerhumor, würde ich sagen. Aber auch dieses Foto zeige ich auf Instagram. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das Praktikum beim Stadtspiegel ein kostenloses war. Und so viel gelernt hatte ich auch nicht. Leider endete es dann vorzeitig in einem Eklat. Ende Februar nämlich meinte Helmut, dass der Redaktionsraum dringend renoviert werden müsse. Und er erwartete, dass ich mithalf, die Computer und Tische abzubauen, die Wände neu zu streichen und dann alles wieder aufzubauen. Das Ganze sollte 2-3 Tage dauern, vielleicht 4. Allerhöchstens aber 5 Tage. Ich sagte aber, nee Helmut, das mache ich nicht. Renovieren ist auch nicht so mein Ding. Pass auf, ruf mich doch einfach an, wenn ihr fertig seid und dann komme ich wieder. In der Zwischenzeit kann ich ja auch auf Termine gehen und schon mal ein bisschen vorarbeiten. Helmut lächelte mich passiv-aggressiv an und meinte, nein, nicht nötig. Wenn du nicht mithelfen möchtest zu renovieren, dann brauchst du auch nicht auf Termine zu gehen. Und ich dann so, super, dann habe ich ja mehr Zeit, um Musik aufzunehmen. Zu Musik komme ich gleich, versprochen. Ich bin dann also gegangen. Helmut war sauer, was ich an seinem hochroten Kopf gesehen habe. Und er hätte mich, da bin ich fest von überzeugt, auch am liebsten angeschrien. Aber da er mir kein Geld zahlte, konnte er ja auch nicht den Psycho raushängen lassen. Auf jeden Fall endete die Nummer dann so, dass er mich natürlich nicht angerufen hatte, sodass ich eine Woche später einfach auf gut Glück morgens in die Redaktion gekommen bin und da saß er dann im renovierten Büro mit der anderen Redakteurin und hat mich erstmal ignoriert. Wie so ein eingeschnapptes Kind. Die Redakteurin, deren Namen mir einfach nicht einfallen will, war aber ganz nett zu mir und meinte, ich könnte ja mal bei der Adventjugend Gardeling vorbeischauen. Die wollten nämlich Anfang April eine Jugendaktionswoche unter der Losung Jesus Unplugged veranstalten. Geil, Christen, ist ja genau mein Ding. Nicht. Aber egal, Hauptsache wieder was machen. Der Termin dauerte 2 Stunden, dann war ich zurück in der Redaktion und hackte den Text ins Layout. Helmut ignorierte mich immer noch und hatte auch immer noch einen hochroten Kopf. Irgendwann am Nachmittag hat er mich dann allerdings doch wahrgenommen und sagte mir, dass ich die nächsten Tage nicht mehr wiederkommen bräuchte, da er das nächste Heft schon komplett durchgeplant und alle Termine zwischen sich und der Redakteurin aufgeteilt hätte. Ich könnte mich also wieder meiner Musik widmen. Ich weiß noch, wie ich dann rot wurde und mit einer Mischung aus Zorn, Trotz und schlechtem Gewissen sagte, cool, danke für alles. Ich habe eine Menge gelernt bei diesem Praktikum. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Produktion der nächsten Ausgabe. Ich bin gespannt, wie sie wird. Vielleicht habe ich aber auch gar nichts gesagt, außer, okay, tschüss dann. Auf jeden Fall bin ich nach Hause bzw. zurück in den Garten meines Opas, wo ich damals während des Praktikums gewohnt hatte und habe tatsächlich noch ein paar Tage Musik gemacht. Aber schräg fand ich die ganze Aktion schon. Ich glaube, meine beiden besten Freunde zu der Zeit, Patrick und T1 Thomas, kamen dann auch noch für ein paar Tage zu Besuch. Ich hatte ja jetzt Zeit. Fanny dagegen war nur einmal am Anfang für ein verlängertes Wochenende da, wenn ich mich recht erinnere, weil sie mitten in ihrer zweijährigen Ausbildung zur Tierpflegerin steckte und in ihrem Tierheim stark eingebunden war. Auf jeden Fall habe ich dann wohl so Mitte März meine Zelte in Gardelegen abgebrochen und bin wieder zurück nach Stahnsdorf, zurück in meine richtige Heimat. Auch wenn das Praktikum letztlich ziemlich beknackt endete, war die Zeit in Gardelegen insgesamt doch eine gute, denn, wie gerade erwähnt, hatte ich mein eigenes kleines Reich im Garten meines Opas und ich hatte auch genügend Zeit, um mich in das Thema Home Recording zu stürzen. Zuerst zur Gartensache. Mein Opa, also der Vater meines Vaters, hat die meiste Zeit seines Lebens in einem Schrebergartenhaus gelebt. Also schon ein richtiges Haus aus Stein und mit Fundament, keine Holzhütte. Und er ist nur im tiefsten Winter zurück in die Dreizimmerwohnung am Stadtrand gezogen. Beziehungsweise er und seine Dauerfreundin Rosita, die quasi meine Stiefoma war und die kurz nach dem Tod meiner richtigen Oma Brunhilde im Oktober 84 nicht mehr von der Seite meines Opas wich. Ich habe es aber nie übers Herz gebracht, Oma zu Rosita zu sagen, wie sie es sich in meiner Kindheit immer gewünscht hat. Weil A, meine Opas und Omas immer per Nachnamen unterschieden wurden, deshalb Opa Stella und Oma Rosita, das passte einfach nicht zusammen. Und B, weil sie immer eher Tanten-Vibes ausstrahlte. Ich kann gar nicht genau sagen, woran das lag. Aber so richtig mochte ich sie auch nicht, beziehungsweise eigentlich mochte sie niemand wirklich, weil sie meinen Bruder und mich in der Kindheit immer mästen wollte. Und der eigentliche schwerwiegendere Grund, weil sie sich nach der Grenzflucht 1989 viele unserer zurückgelassenen Sachen, Möbel, Spielzeug etc. unter den Nagel gerissen und in ihrer eigenen Familie verteilt hat. Und dann hat sie das Zeug auch nicht mehr rausgerückt nach dem Mauerfall. Und mein Opa wiederum hatte da auch kein Machtwort für seine richtige Familie eingelegt, sondern sich in den 3 Jahrzehnten bis zu seinem Tod eher an Rositas Familie assimiliert. Das Verhältnis war also schwierig. Aber im Januar, Februar und März 2004 hatten Opa Stella und ich unsere beste Zeit, würde ich rückblickend sagen. In diesen 3 Monaten durfte ich in seinem Gartenhaus wohnen und es fühlte sich an, als würde mich mein Opa richtig, richtig toll finden. Denn er kam ständig im Garten vorbei, um einen kurzen Plausch zu halten und mir Essen vorbeizubringen. Natürlich von Rosita gekocht, da sie auch 2004 noch Nahrung als Druckmittel um Sympathie verwendete. Glücklicherweise ließ sie sich ansonsten nicht blicken und gönnte Opa und mir unsere Opa-Enkelzeit. Er nahm mich auch mit in seine Stammkneipe und präsentierte mich stolz seinen Faustballkumpels, die er einmal pro Woche zum Kartenspielen traf. Die alten Herren waren schon ganz lustig und haben natürlich auch einige zotige Geschichten aus der Vergangenheit ausgepackt, während ich mit Schnaps und Bier abgefüllt wurde. Ich glaube sogar Galei-Bier, aber wie gesagt, Schnaps. Ne. Als ich dann aber wieder zurück nach Stahnsdorf bin, erkaltete die neu entflammte Opa-Enkel-Liebe aber schnell, beidseitig. Ich habe mich ja auch nicht mehr ständig gemeldet. Naja. Ansonsten wollte ich ja noch übers Musikaufnehmen reden. Oder besser über meine ersten Versuche im Home-Recording. Über den Mikrofoneingang am PC habe ich damals meinen Gitarrenverstärker aufgenommen. Für die Zeit in Gardelegen hatte ich mir vorher von Patrick auch einen Bass und einen kleinen Bassverstärker ausgeliehen. Oh, und ein MIDI-Keyboard, mit dem ich Streicher und Klavier simulieren konnte. Die ganzen Instrumente und meine Gesangsspuren konnte ich also nacheinander am Computer einspielen und danach dann schneiden oder sonst wie bearbeiten. Soweit so gut. Blieb nur ein Problem. Ich musste die Schlagzeugspur mit dem internen Drumcomputer Klick für Klick selbst zusammenbasteln. Das war eine Heidenarbeit, denn ich wollte, dass es so klingt, als hätte es ein echter Mensch eingespielt. Was aber Schwachsinn war, weil man eh immer gehört hat, dass es ein Drumcomputer war. Denn damals konnte ich mir nicht für teures Geld irgendwelche echten Drum-Samples besorgen. Wartet, ich spiele einfach mal ein Lied an, dann hört ihr, was ich meine. Das Lied trägt den komplizierten Titel »Wusstest du das alles nicht schon zuvor?« und handelt vom Ende einer Freundschaft. Inspiriert hat mich ein Streit mit zwei Leuten aus dem Dreadlocks-Forum, der 2003 passiert ist. Also ist das auch eine Geschichte, die ich im Rahmen der Dreadlocks-Forum-Geschichten aufnehmen werde. Ihr, wie das Schlagzeug klickt und knackt, besonders die Snare Drum und die seltsam klingenden Becken.
Ich habe es immer gewusst, dass es so weit kommt. Vorzeichen standen auf Sturm, wir waren vom Alkohol benommen. Ich hab es immer gewusst, dass es so nicht weitergeht. Ich hab zu hoch gepokert mit der bitteren Realität. Jetzt sag mir nicht, ich hätte keinen Sinn für Humor. Sag mir bloß,
damit man nicht zu sehr auf Schlagzeug achtet, habe ich damals versucht, möglichst ausgefeilte Gitarrenarrangements zu schreiben. Naja. Auf jeden Fall habe ich in der gardeligen Zeit 6 Lieder fertig eingespielt. Natürlich bei 100 Dezibel Lautstärke, aber da zu der Zeit die meisten anderen Schrebergarten, Hütten und Häuser um mich herum leer waren, hat das niemanden gestört. Angesprochen hat mich jedenfalls niemand, wenn ich da in den Abendstunden den Verstärker auf 11 gedreht und laut ins Mikrofon gegrölt habe. So gesehen waren es paradiesische Aufnahmebedingungen. Hören wir noch schnell in ein anderes Highlight-Lied rein. Der Schwamm von Tara Reid, bei dem ich die Schauspielerin Tara Reid aus den American Pie-Filmen besinge. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder die andere, das war so eine blonde Frau, die hübsch war. Auch bei diesem Lied ist eigentlich alles cool, außer das Schlagzeug. Gut, und meine Stimme ist jetzt auch nicht die allergeilste, aber textlich ist das Lied 1A.
Ich wär so gern der Schwamm von Tara Reid, weil es nichts Schöneres auf der Welt gibt. Ich würd mich nur an ihren Schenkeln reiben und würde ständig unter ihren Achseln bleiben. Ich würd sie immer waschen, auch wenn sie da nie dreckig ist. Nur ihr treu ergeben sein, sie säubern, wenn sie schwitzt. Ah, ich wäre immer für sie da.
Wie gesagt, Knallertext. Ich verlinke mal die Lieder, die ich damals aufgenommen habe, in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch in die anderen Pop-Punk-Perlen reinhören. Als ich die 6 Lieder fertig produziert hatte, habe ich sie auf eine Demo-CD gebrannt und zur damals gerade frisch gegründeten Pop-Akademie in Mannheim geschickt, um mich für den Studiengang Popmusikdesign zu bewerben. Denn trotz der ganzen Journalismusnummer hätte ich trotzdem lieber das Leben eines Rockstars geführt, ist klar. Und ich hätte auch alles stehen und liegen lassen, wenn die mich in Mannheim gewollt hätten. Wollten sie natürlich nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Absage erhalten. Aber ich dachte mir eben, kann ja nicht schaden, mein Zeug dahin zu schicken. Natürlich wusste ich auch, dass ich weder das richtige Aufnahme-Equipment für Wow-Aufnahmen hatte. Ich meine, heute kann die Kombination aus GarageBand und MacBook so viel mehr Wumms erzeugen, als es das Programm, das ich damals benutzt habe, jemals konnte. Gut, und meine handwerklichen Fähigkeiten waren ebenfalls noch nicht so ausgereift wie vielleicht heute. Keine Ahnung. Ich finde aber, dass da durchaus Potenzial in den Liedern steckte. Wenn ich nur die richtigen Tools gehabt hätte, um aus den unbehauenen Steinen kleine Skulpturen zu basteln, metaphorisch gesehen. Naja, und neben Musik, Praktikum und Operzeit habe ich auch eine Menge Zeit bei Onkel Reno und Tante Marion verbracht, die beide eigentlich immer meine liebste quasi Verwandtschaft des Herzens waren. In den ersten 30 Jahren meines Lebens haben wir uns mindestens einmal im Jahr gesehen. Eher öfters. Sie haben mich also wirklich beim Aufwachsen begleitet. In den letzten Jahren schaffen wir es nicht mehr, uns jedes Jahr zu sehen, aber fast. Wobei es eigentlich auch nicht um die Quantität der Treffen geht, denn die beiden sind trotzdem immer auf dem Laufenden, was die großen Entwicklungen meines Lebens angeht. Die 3 Monate in Gardelegen waren auch für die Onkel-Tante-Neffe-Beziehung Gold wert. Wir haben zusammen gekocht, Dart und Computer gespielt, gemeinsam vor dem Fernseher die Handball-Europameisterschaft durchgefiebert. Die beiden haben mir beigebracht, wie man den perfekten Entenbraten zubereitet. Und wir waren mindestens einmal pro Woche mit den anderen Quasi-Onkels bei Marco im Küchenstudio und haben Tischtennis gespielt. Und. Aber wie gesagt, irgendwann war die Zeit in Gardelegen um und ich bin wieder zurück nach Stahnsdorf. Ich musste mich ja schließlich auch so langsam um einen Studienplatz kümmern. Und während ich das tat, fing ich nebenbei wieder an, für die Potsdamer Neuesten Nachrichten zu schreiben. In der Zwischenzeit nämlich war Sabine Schicketanz, die heutige Chefredakteurin, zur Ressortleiterin des Lokalteils aufgestiegen. Und da sie mich ganz gut leiden konnte, durfte ich wieder über Karnickelzüchtervereine, Kita-Feste und Straßeneinweihungen schreiben. Und ich bekam sogar endlich Geld für meine Arbeit. Ich wurde pro Zeile bezahlt, was bedeutete, je größer der Artikel, desto mehr Taschengeld für mich. Yes! Okay, was die Themenauswahl angeht, habe ich gerade ein bisschen übertrieben. Ich habe hier nämlich noch einen Stapel Kopien meiner damaligen Artikel. Schauen wir doch mal kurz durch, worüber ich in den Monaten bis zum Studienbeginn wirklich geschrieben habe. Hier, ein Artikel mit einer genialen Überschrift. Danke, Mutter. Tanzlehrer Matthias Freidank feiert 20-jähriges Jubiläum. Oder Musik gegen Schmerz, Musiktherapie für Krebspatienten und deren Angehörige in Potsdam angeboten. Oder die kleinen Tanzmäuse. Potsdamer Grundschulen treffen sich zum 9. traditionellen Tanzfest. Amüsantes Programm aus Kindertanz und Charthits. Oder Kuschelstunden, balladeske 4. Runde im Saturday Fight Club, viel Lärm um nichts, Rock ohne Inspiration im Waldschloss. Genau, hier fängt es nämlich so langsam an. Ich konnte mich auch so langsam in die Kulturredaktion hineinsneaken und den ein oder anderen Konzertbericht schreiben. Genau, dann haben wir hier noch, das war auch mal, an einem Wochenende musste ich auf 4 verschiedene Schulen, die jeweils ein Hoffest gefeiert haben und habe das Ganze dann sich selbst feiern. Großer Besucherandrang auf Schul- und Hoffesten genannt. Oder hier auch ein kleiner Knaller, Orient im Nebel, arabische Nacht im Filmcafé mit Wasserpfeifen und Bauchtanz. Oder ich habe einen Aufmacher über die Sauerkirsch-Selbsternte in Marquardt bei Potsdam geschrieben. Einen großen Artikel über den damaligen besten Nachwuchstätowierer Deutschlands oder 66 Zeilen über den Frauenstammtisch im Haus der Begegnung. Ich war in den Monaten vor Studienbeginn on fire. Ich habe fast jeden Tag mindestens einen Artikel in der Zeitung gehabt, bis zum letzten Tag vor dem Umzug nach Hannover. Und auch in den Semesterferien durfte ich wieder zurück zur PNN kommen, um mein BAföG aufzubessern. Eine der letzten Geschichten, die ich für die Zeitung jemals geschrieben habe, war übrigens der Bericht vom TV-Duell zwischen Angela Merkel und Gerhard Schröder kurz vor den vorgezogenen Neuwahlen im September 2005. Das Duell habe ich damals in einer Potsdamer Kneipe zwischen den Nachwuchs-Lackaffen der Jungen Union verbracht, die bei jedem Redebeitrag von Merkel gejubelt haben, als wäre sie Madonna. Richtig unangenehm also. Und ich mittendrin mit Hemd, Sakko und Igelfrisur. Wie ein richtiger Journalist eben. Gruselig. Aber es war ein großer Artikel und hat mir 200 Euro für einen Abend Arbeit eingebracht. Bam, bam, bam. Kommen wir zu den Bewerbungen. Es war also klar, dass ich jetzt wohl Journalismus studieren würde, denn ich hatte ja Praktika gemacht und arbeitete als Freelancer. Doch warum eigentlich nicht einfach weiter in Potsdam bleiben und mich hocharbeiten? Ich meine, Sabine Schicketanz mochte mich, die anderen in der Redaktion auch und es gab zu der Zeit sogar einen Volontär namens Micha, der große Stücke auf mich hielt und mich unter seine Fittiche nahm. Schon seltsam, dass ich gar nicht ernsthaft darüber nachdachte, noch ein bisschen länger bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten zu bleiben, oder? Nein. Ich hatte ja am Anfang der Sendung erzählt, dass ich damals Chaos im Kopf hatte und mich die ganze Nummer mit den Zukunftsentscheidungen um den Schlaf gebracht hat. Also war es dann doch nicht so seltsam. Damals gab es 3 anerkannte Ausbildungswege, um ein guter Journalist oder eine gute Journalistin zu werden. An dieser Stelle sei übrigens noch einmal gesagt, Journalistin ist keine geschützte Berufsbezeichnung, genauso wenig wie Schriftsteller, Musiker, Detektiv, Schauspieler, Matrose, Hundetrainer oder Imker. Und natürlich auch die weibliche Form all dieser Berufsbezeichnungen. Und ebenfalls natürlich ist die Liste unvollständig. Es geht beim Journalismusberuf also darum, dorthin zu gehen, wo man das Handwerk richtig gut lernt und später auch einen großen gesellschaftlichen Impact erzeugen kann. Jedenfalls meiner Meinung nach, da ich nie zu den Leuten gehört habe, die sagen, JournalistInnen sollten immer neutrale BerichterstatterInnen sein. Denn niemand ist neutral. Jeder Mensch hat eine Meinung. Jeder Mensch, der seinen oder ihren Beruf ausübt, hat eine eigene Meinung und Sicht auf den eigenen Beruf. Warum zur Hölle sollte es dann im Journalismus anders sein? Das haben diese Penner bei Pegida, AfD, die Nazischweine und Wutbürger im Allgemeinen übrigens bis heute nicht begriffen, weil sie dumm wie Stroh sind. Okay, zurück zu den Ausbildungswegen. Entweder man macht ein Volontariat in einer Redaktion, was normalerweise 2 Jahre dauert, oder man besucht für 1 bis 2 Jahre eine Journalistenschule, die fast immer mit irgendeinem Verlag oder Sender verbandelt ist. Was bedeutet, dass sich die Verlage oder Sender dort ihren Nachwuchs für die eigenen Redaktionen heranziehen. Ähnlich wie beim Volontariat begibt man sich also schon von Anfang an in ein bestimmtes System. Oder der dritte Weg, man studiert Journalismus oder je nach Hochschule auch Journalistik und lernt das journalistische Handwerk erstmal unabhängig irgendwelcher Einflussnahmen von Verlagen oder Sendern. Und egal, ob man zu einer Journalistenschule will oder Journalismus studieren will, bei beidem gibt es eine Zulassungsbeschränkung, meist in Form einer Aufnahmeprüfung, denn machen wir uns nichts vor, Journalismus ist spannend und es gibt immer mehr Leute, die das machen wollen als Plätze. Ich hatte mich damals für den Studienweg entschieden und die 3 besten Hochschulen zu der Zeit rausgesucht. Die Technische Universität Dortmund, die Universität Leipzig und die Hochschule Hannover. In Dortmund habe ich mir den Campus nur von außen angesehen und habe es nicht gefühlt. Ich bin da damals mit dem Opel Corsa meiner Mutter hingefahren und habe den Roadtrip auch mit einem Abstecher nach Köln verbunden, um Sarah zu besuchen, ebenfalls eine Freundin aus dem Dreadlocks-Forum und eine der wenigen, zu der die Freundschaft mit Unterbrechungen bis heute gehalten hat. Also Dortmund. Ich konnte mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich weiß aber heute nicht mehr, ob es dafür noch andere handfeste Gründe gab, außer ich habe es nicht gefühlt. Nach Leipzig dagegen wollte ich unbedingt. Guter Ruf, schöner Campus, tolle Stadt, linksalternative Szene und das Wichtigste mit Michael Haller als Studiengangsleiter. Haller ist eine der Koryphäen im Journalismus. Leipzig hat von allen 3 Hochschulen die härtesten Aufnahmebedingungen. Zuerst brauchte man eine sehr gute Abiturnote und dann musste man Arbeitsproben einreichen, die von einer Prüfungskommission bewertet wurden. Wurde man für gut genug befunden, dann wurde man zu einer eintägigen Aufnahmeprüfung eingeladen. Vormittags gab es einen anderthalbstündigen schriftlichen Allgemeinwissenstest und nachmittags Gesprächsrunden. Beim Allgemeinwissenstest wurden so Sachen abgefragt wie: Nennen Sie alle Minister in der aktuellen Bundesregierung sowie ihre zuständigen Ressorts und so. Also eher Fragen auf 64.000 Euro Niveau bei Wer wird Millionär? Man musste eine gewisse Mindestpunktzahl erreichen, um in den Nachmittag zu kommen. Das hatte ich damals geschafft und wurde dann mit zwei Leuten in ein Dreierteam gesteckt. Einem Dummschwätzer und einem Mauerblümchen. Also, der Dummschwätzer war Sohn eines Journalisten-Elternpaares und sah es quasi als sein gottgegebenes Recht an, in Leipzig aufgenommen zu werden. Und das Mauerblümchen, nun, sie bekam einfach kaum ihre Zähne auseinander. Und wir drei haben die Aufgabe bekommen, vor der Prüfungskommission eine Redaktionskonferenz zu spielen. Dafür haben wir als Grundlage eine Pressemitteilung erhalten. Das Thema, keine Ahnung, irgendeine Statistik, die frisch herausgekommen war. Vielleicht irgendwas mit Arbeitslosenzahlen. Ja, sagen wir einfach zum Zwecke dieser Geschichte, wir haben die neuen Arbeitslosenzahlen bekommen und sollten eine Redaktionskonferenz spielen und dabei diskutieren, wie wir aus den Zahlen einen spannenden Artikel machen, also was man drumherum noch machen könnte, zum Beispiel Betroffene interviewen und so. Die Prüfer, 5 an der Zahl und alle im Bad Cop-Modus, wollten dann sehen und hören, wie wir so miteinander agierten. Und was soll ich sagen? Es war die Hölle. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit, um uns vorzubereiten. In dieser Zeit habe ich dann gemerkt, dass der eine eben ein arroganter Dummschwätzer und die andere schlicht stumm war. Also habe ich die Diskussionsleitung in die eigenen Hände genommen, als wir vor die Kommission mussten. Und das wiederum kam gar nicht gut an bei den Prüfern. Vielleicht hätte ich auch nicht jedes Mal mit den Augen rollen sollen, wenn der Dummschwätzer seinen Mund aufgemacht hat. Was aber auch wenig hilfreich war, war der Fakt, dass der Chefprüfer sowieso null Bock auf uns drei hatte. Der hat schon beim Reinkommen eine Fresse gezogen, als hätte ihm gerade jemand sein Milchgeld geklaut. Und er hat es auch nicht geschafft, uns mit freundlichen Worten zu begrüßen. Das war eher so: Setzen Sie sich dahin und fangen Sie an. Sie haben 10 Minuten Zeit. Nachdem die Zeit dann um war, gab es für jeden von uns noch ein paar Nachfragen. Natürlich auch eher im "Ich habe diesen ganzen Scheiß hier eigentlich nicht nötig" Ton. Dann wurden wir rausgeschickt. Irgendwann später hing eine Liste mit den Namen aus, die erfolgreich durch die Gesprächsrunde gekommen waren. Diese Leute hatten ihren Studienplatz sicher. Mein Name war nicht dabei. Dummschwätzer und Mauerblümchen aber schon. Ich war fassungslos und ich bekam Bauchschmerzen. Ich habe dann durch Nachfragen herausgefunden, dass mich die Prüfungskommission nicht für teamfähig genug hielt, um ein guter Journalist zu werden. Was für ein Schwachsinn! Ich war jedenfalls am Boden zerstört. Zurück bei den Potsdamer Neuesten Nachrichten hatte ich dem Volontär Micha von meinen Erlebnissen in Leipzig erzählt und der sagte mir dann, dass er den Chefprüfer kannte, weil, und das fand ich dann ziemlich irre, Micha an der TU Dortmund studiert hatte, unter jenem Prüfer, der dann frisch nach Leipzig gewechselt war, um dort perspektivisch die Studiengangsleitung von Michael Haller zu übernehmen. Haller hatte damals übrigens auch einige Gesprächsrunden geprüft. Bei ihm sind alle Leute durchgekommen, nur der Typ, den ich hatte, der hat kräftig ausgesiebt. Da mich Leipzig nicht wollte, musste ich auf Rückmeldung aus Dortmund und Hannover warten, die, wenn ich mich recht erinnere, beide einfach nur Arbeitsproben und Abizeugnis als Bewerbungsunterlagen haben wollten. Und ja, ich habe natürlich auch Unterlagen nach Dortmund geschickt, zur Sicherheit, falls ich nach Leipzig auch in Hannover abgelehnt werden würde. In der Rückschau blicke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Erlebnisse in Leipzig. Hätte ich dort statt in Hannover studiert, dann hätte ich schon 2005 Chrissy kennengelernt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wahrscheinlich wären wir damals auch recht schnell gute Freunde geworden. Wäre ich allerdings nie nach Hannover gekommen, dann hätte ich Ende 2005 nicht Katharina kennengelernt. Und das wiederum wäre ein herber Verlust in meinem Leben gewesen. An dieser Stelle mache ich einen Cut. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja gleich mit dem zweiten Teil fortfahren. Dort erfahrt ihr dann, was ich alles so in den ersten Monaten des Bachelors getrieben und erlebt habe. Wer da mit mir studiert hat, wie ich die eine Hälfte von Toto und Harry kennenlernte, mit wem ich rumgeknutscht habe und so weiter. Spoiler, es war nicht nur funny. What? Zum Abschluss dieser Folge gibt es noch ein Sololied von damals. Eines, das ich im Gartenhaus meines Opas eingespielt habe. Es heißt, Was wäre wenn? Eine Prise Sportfreunde Stiller, ein wenig Blink 182 und ein Hauch Metallica habe ich zu einem kleinen Punkrock-Knaller zusammengemixt. Bon Appetit und bis gleich.
Nicht erreichen konnten, weil immer ein Stückchen fehlt. Manchmal fühle ich hilflose Schweigen, es raubt uns jede Nähe. Dann wiederum willst du alles wissen, Gedankenspiele, die mich quälen. Was wäre, wenn das alles einfacher wäre? Wir machen uns selbst unser Leben schwer. Banale Dinge sind unser Untergang. Liebe und Hass, wir sind so krank. Manchmal ist es auch noch komplizierter, die Wahrheit ist schwer zu ertragen. Wir erleben verletzliche Träume und beginnen zu hinterfragen. Was wäre, wenn das alles einfacher wäre? Wir machen uns selbst unser Leben schwer. Banale Dinge sind unser Untergang. Liebe und Hass, wir sind so krank. Dinge sind unser Untergang.